Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Unseren heutigen Podcast haben wir in Österreich aufgenommen, und zwar direkt im ersten Haffner Hotel der Welt. In Österreich der Haffner, in Deutschland der Ofenbauer. Markus Bicker, der schon in jungen Jahren Geschäftsführer der Firma Haffnertec wurde, erklärt uns, wie die Idee entstanden ist, ein Hotel zu bauen, welches mit Kachelöfen beheizt wird. Auch wenn er kein gelernter Ofenbauer ist, brennt ein richtiges Kachelofenfeuer in ihm. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung hier in dieses Haffner Hotel. Ja, was ganz Neues. Du bist Geschäftsführer bei der Firma Haffnertec. Hast das ein bisschen von deinem Vater übernommen? Kannst du uns was zu deinem Werdegang erzählen?
Ja, sehr gerne, lieber Andreas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, nach Österreich zu kommen. Mein Werdegang. Ich bin sehr kachelofenlastig aufgewachsen. Okay. In jedem Raum, also auch in meinem Kinderzimmer, stand schon ein Kachelofen. Also ich habe dieses Handwerk oder die Liebe zum Kachelofen von Kindesbeinen an mitbekommen. Hatte dann in meiner Jugendzeit doch ein bisschen eine rebellische Phase und habe einen klassischen Weg eingeschlagen. In Österreich gibt es ja sogenannte HTLs, also höhere technische Lehranstalten, wo man mit einer verlängerten Abitur dann gleich auch eine Berufsausbildung mitnimmt, und habe aber dann schon in meiner Diplomarbeit ein Produkt von uns, diese Actifloor-Fußbodenheizung, also meine Diplomarbeit für die Actifloor-Fußbodenheizung geschrieben. Und das war so der richtige Step in das elterliche Unternehmen. Die hat sich dann so gut entwickelt, dass ich dann in weiterer Folge mir überlegen durfte, wie wir die jetzt maschinell produzieren, vollautomatisiert. Und bin dann eigentlich in sehr jungen Jahren in eine sehr große Verantwortung gleich reingekommen und durfte da seit Anbeginn oder seit sehr vielen Jahren auch das Unternehmen schon mitgestalten. Habe dann in weiterer Folge berufsbegleitend noch ein betriebswirtschaftliches Studium nachgemacht, ein Bachelor, Master, weil ich dann doch gemerkt habe, von der kaufmännischen Seite wären der ein oder andere Input nicht ganz verkehrt. Ja. Und ja, so bin ich dann eingestiegen und bin jetzt seit 2012 Geschäftsführer der Firma Haffnertec und ja, macht richtig Spaß.
Wenn ich fragen darf, wie alt warst du, als du in die Geschäftsführung eingestiegen bist?
Naja, da müsste man jetzt rechnen.
Du musst ja zahlen, Mensch.
Aber das müsste so 21, 22 Jahre gewesen sein. Krass. Also ja, richtig jung. Wir waren aber damals auch noch ein doch kleineres Unternehmen mit relativ wenig Mitarbeitern. Mhm. Wir haben dann 2009 eine Liegenschaft erworben, wo wir dann auch gelagert haben, wo wir jetzt auch produzieren. Und dann davor waren wir, also wir sind eigentlich als typisches Garagenunternehmen heraus entstanden. Also wir haben in der Garage meines Vaters da die ersten Luftwasser-Wärmetauscher zusammengebaut, was ja die erste Entwicklung aus unserem Hause war. Waren dann lange Zeit bei einem Landwirten eingemietet, wo wir auch schon ein Büro hatten und Lagerräume und auch eine kleine Produktion. Und haben dann eben 2009 ein altes Industrieareal gekauft, was wir dann peu à peu saniert, neu gebaut und dann auch in weiterer Folge 2013 ein Büro- und Forschungsgebäude gebaut haben. Ja. Okay.
Aber ich sag mal so, mit Papa zusammen, ist das immer unproblematisch oder gibt es auch Reibungspunkte?
Ja, unser großer Vorteil ist, glaube ich, dass wir nicht aus derselben Grundpassion kommen. Das heißt, wir haben so unsere eigenen, also ich leite oder ich habe relativ klar abgesteckt die Verantwortung über den kaufmännischen Bereich und mein Vater eben über den technischen Bereich. Und darum hat es von Anbeginn weg relativ gut funktioniert. Aber natürlich hat man auch mal eine andere Meinung. Und ich muss schon auch sagen, speziell in den 20er Jahren, da musste ich mir schon noch das eine oder andere Horn abstürzen, wenn man das so sagen darf. Also durfte sehr viel lernen und durfte auch schon sehr viel sehen und erleben, ja. Also von dem her passt gut.
Ja, aber ihr habt ja in der Zeit auch ganz schön Projekte auf die Beine gestellt, wenn ich da eure Geschäftsräume beziehungsweise halt diese Hotelgeschichte hier sehe. Das ist ja nicht mal eben nebenbei gemacht, ne?
Ja, also das war dann schon viel später. Da waren noch viele Meilensteine dazwischen. Also das größte Projekt, oder mit dem ich dann richtig reingestolpert bin ins Unternehmen, war eben diese automatisierte Produktionsanlage, Hallenbau, das Büro und Forschungsgebäude. Also es war ein richtig großes Projekt und dann sind viele kleinere Projekte über die Jahre gekommen. Da wieder eine Produktionsstraße dazu, ein Wasserkraftwerk durften wir bauen. Und dann hat es dann 2021, 2022 haben wir dann die Pläne gesponnen, da eine Erlebniswelt, das ist eigentlich die ursprüngliche Idee. Ich habe über viele Jahre, also ich kannte über viele Jahre gar nichts anderes als mit einem Kachelofen das Haus heizen. Also ich bin damit groß geworden. Ja. Und eigentlich während der Studiumzeit oder auch wenn ich jetzt irgendwo im Ausland unterwegs war, habe ich das erstmalig erlebt, wie es ist, nicht mit einem Kachelofen das Haus zu heizen, also keine Strahlungswärme zu haben. Und da waren schon die ersten Überlegungen, wie kann man eine Strahlungswärme transparent machen? Ja. Wie kann man das erleben, wenn man jetzt das nicht kennt? Weil alle, die mit einem Kachelofen groß geworden sind, die wollen einen Kachelofen und lieben das. Ja. Aber wenn ich das jetzt noch nie gehabt habe, dann fehlt mir mitunter auch nichts, weil ich ja gar nicht weiß, was es noch gibt. Ja. Und so entstand eben diese Überlegung, dass wir eine Erlebniswelt bauen wollen, die aber jetzt nicht so mit Pushy, sondern eher auf dieser Ebene, ja, in meinem Zimmer, in meinem Hotelzimmer steht halt auch ein Kachelofen, warum steht der da, was macht der da? Ja. Und mit 5 oder 6 klassischen Kachelofen-Zentralheizungssystemen, wie wir sie für ein Einfamilienhaus anbieten, heizen und kühlen wir hier eben diese roundabout 2.500 Quadratmeter Hotel, Seminar, Bar und versorgen alles mit warmem Wasser oder eben auch mit kühler Energie im Sommer, genau. Ja.
Dieses Active Floor, was ja wahrscheinlich dann auch zu der Kühlung mit beiträgt. Ich bin ja selber Ofenbauer und ich sag mal, das sind ja Sachen, mit denen wir eigentlich erstmal nichts zu tun haben. Das ist ja eigentlich aus dem Heizungsbau. Ihr seid trotzdem den Weg gegangen. Ist das ein Problem gewesen, das bei den Ofenbauern mit unterzubringen? Oder seid ihr auch über den Heizungsbauer gegangen, um das zu vermarkten?
Also unser Zugang ist immer über die Wohnraumfeuerstelle. Mhm. Also unserer Meinung nach ist das trägeste Heizsystem, also die einmal jetzt 10, 15, 20 Kilogramm, je nachdem wie groß der Feuerraum ist, wird Holz aufgelegt, diese Energie freigesetzt und dann habe ich sie auch. Ja. Kann ich nicht mehr eingreifen, kann ich jetzt nichts mehr manipulieren und nichts mehr verändern. Und wenn ich jetzt ein Signal oder auf regeltechnischen Einflüssen von einer Wärmepumpe, von einer Gastherme, von was auch immer reagieren soll, dann kann ich jetzt die Energie, die vom Ofenfeuer freigesetzt wurde, nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Und es stimmt zwar, dass jetzt der klassische Ofenbauer mitunter jetzt wenig mit Heizung oder mit warmem Wasser zu tun hat. Wobei ich finde, in Deutschland ist es sogar noch besser als in Österreich an vielen Stellen. oder noch intensiver auch in der Ausbildung verankert, ist es so, dass unser allererstes Produkt, das wir entwickelt haben, ist ein Luftwasser-Wärmetauscher, mit dem man die Warmluft aus dem Ofen absaugt, in Warmwasser umwandelt und somit Energie fürs gesamte Haus hat.
Ja.
Und eine klassische Heiztasche oder ein klassisches Kesselgerät, das ist ja durchaus etwas, mit dem auch ein klassischer Ofenbauer vertraut ist und auch damit umgehen kann. Die Warmwassertechnologie, wie wir sie empfehlen, das ist natürlich schon ein bisschen was Spezielleres etwas Besondereres, sage ich jetzt mal. Aber bietet natürlich in weiterer Folge sehr, sehr viele Vorteile, dass der Ofen regulierbar wird, dass man ihn auch bei Stromausfall nutzen kann, dass ich mir aussuchen kann, schicke ich 0 oder 90% Energie ins Wasser oder irgendwo dazwischen. Also ich bin einfach viel flexibler. Nur um auf die Frage zurückzukommen, ist es natürlich schon so, dass dieses zentrale Herzstück, dieses zentrale Element, das ist ein guter, individuell aufgebauter Ofen. Und das kann man jetzt nicht über andere Schienen, über einen Baumarkt oder über einen was auch immer vertreiben. Also da diesen Weg haben wir eigentlich nie versucht oder nie eingeschlagen. Also wir sind da ganz klar und ganz transparent und auch sehr fokussiert, wie ich meinen möchte, dass wir eben den Weg über den klassischen Ofenbau gehen.
Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe euch häufig gesehen auf den Messen, aber irgendwie, was ein weiterer Weg, um sich das jetzt hier anzugucken. Ich freue mich sehr, mir das hier betrachten zu können und auch euer Wärmetauscher, auch wenn es den ja doch schon länger gibt eigentlich, ist erstmal eine wahnsinnig interessante Geschichte, muss ich sagen. Gibt es einen Grund dafür oder bin ich der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat im Norden oder seid ihr doch eher erstmal auf Österreich fokussiert gewesen oder auf Süddeutschland?
Also die Luftwasser-Wärmetauscher oder die gesamte Technologie dahinter ist jetzt mittlerweile 25, 27 Jahre roundabout, wo wir die ersten eingebaut haben, knapp 30 Jahre. Wir versuchen das natürlich schon sehr stark bekannt zu machen. Also es ist natürlich, also ein Kesselgerät kennt man, dann vergleicht man ein bisschen die technischen Werte und dann kann man sich halt ein APC auswählen. Wenn man sich jetzt für einen Wärmetauscher entscheidet, dann muss man schon das muss man verstehen, da muss man auf Schulung kommen, da muss man den Ofen anders bauen, da muss man den im Vorfeld berechnen. Und das ist sicher eine Sache, die jetzt nicht so bekannt ist in Deutschland und auch die Ofenhülle oder der Ofenbau selber von der Technik her ist ein bisschen eine andere und der Kachelofenbau, von dem wir eigentlich herauskommen, das ist sicher im Alpenvorlandraum die traditionellere Schiene. Also in der Schweiz waren wir schon sehr früh, es stimmt, in Süddeutschland waren wir auch relativ schnell oder haben den einen oder anderen Fan gewonnen, sage ich jetzt mal so. Aber umso weiter, also wir hatten schon dort mal einen Vortrag gehalten, da mal eine Anfrage, aber so wirklich, dass wir sagen, in der breiten Masse bekannt, da gebe ich dir vollkommen recht, sind wir lange Zeit nicht gewesen. Ja.
Ja, ich bin fast schockiert, dass das 25 Jahre an mir vorbeigegangen ist, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einfach eine weitere Variante, die doch Möglichkeiten bietet, klar, es gibt immer Alternativen dazu, aber ich kann jedem nur raten, sich da mal mit zu beschäftigen.
Ja, es ist auch natürlich für den klassischen Neubau oder für die niedrige Energiehäuser und ist es aus meiner Sicht wirklich unschlagbar. Wenn man jetzt allerdings Radiatoren hat oder ein Hochtemperatur-Austragungssystem, dann ist es auch nicht die richtige Technologie. Mhm. Also man muss schon ganz klar sagen, wir sind ausgelegt für Fußbodenheizung, für Niedertemperatur, wie auch jetzt eine Wärmepumpe oder generell die Alternativheizsysteme, für eine Bestandsanlage, wo man jetzt auf Radiatoren geht, auf Heizkörper geht, da haben wir auch eine Kesseltechnik im Sortiment. Also da macht es ja auch durchaus Sinn. Ja?
Ja, ja.
Also es ist nicht für jede Situation das Richtige und darum schauen wir uns auch die Situationen vor Ort oder die Pläne sehr, sehr genau an, damit wir dann auch in weiterer Folge das richtige Produkt für jeden Kunden empfehlen können.
Ja, ihr macht das sehr aufwendig. Also ich sag mal, es gibt Mitbewerber, da gibt es eine Liste, wo ich reingucken kann, der Einsatz oder der Feuerraum, da kann ich ungefähr, keine Ahnung, 4,3 Meter Zug hinterbauen. Das gibt's bei euch gar nicht. Also im Prinzip muss jede Anlage einzeln ausgelegt werden.
Ja, also bis auf ein paar Produkte, die man natürlich auch jetzt, sagen wir mal so, von der Stange kaufen kann, schlägt unser Herz 100% für den individuellen Ofenbau. Warum? Weil zum einen jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat und auch jede Wohnsituation anders ist. Also da geht es jetzt nicht nur um Raumgröße oder oder Fenstergröße oder Dämmstärken, sondern es geht auch um die individuellen Bedürfnisse. Wenn ich jetzt einen Wald habe und ich möchte jetzt hauptsächlich mein eigenes Holz verheizen, dann werde ich natürlich danach trachten, dass ich einen möglichst großen Brennraum mit 20, 25 Kilo Holz habe, damit ich nur einmal am Tag Stückholz auflegen muss. Und für einen anderen, wenn wir das jetzt für einen empfehlen würden, der jetzt hauptsächlich Feuer schauen möchte oder nur am Abend schnelle Wärme hat, wäre das vollkommen ein falsches Produkt. Ja. Und dementsprechend muss aber dann auch der Zug ausgelegt werden. Wir berücksichtigen die Seehöhe, wo der aufgebaut ist und. Und natürlich dann in weiterer Folge das individuelle Design, was natürlich, der Ofen ist ja das Erste, was eingebaut wird und bleibt in hoffentlich auch über mehrere Generationen im Haus. Also es ist eine unglaubliche Wertanlage, auch in weiterer Folge. Und da glauben wir schon daran, dass es Sinn macht, sich einmal intensiv damit auseinanderzusetzen, bevor ich jetzt mir eine Anlage anschaffe.
Er hat die Firma Rucker Mügeln gerettet, übernommen, wie auch immer. Wie kommt man dazu, als Einsatz oder Hersteller dann eigentlich in eine ganz andere Produktgruppe noch zu gehen, das mit aufzunehmen?
Ja, das war... wie das Leben so spielt, ist nicht immer alles 100% planbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war der Begriff Rucker auch vollkommen unbekannt. Okay. Also ich hatte, wir sind in Österreich, da gibt es natürlich andere Kachelhersteller oder Keramikhersteller, die man natürlich bevorzugt eingebaut hat, muss ich auch so sagen. Und war eben diese Situation, dass der M&E-Berater auf mich herangetreten ist und halt gemeint hat, ob wir uns das nicht vorstellen können, das ins Produktportfolio aufzunehmen. Und im ersten Moment habe ich gesagt, nein, überhaupt keine Chance. Und wir sind technikverliebt, wir lieben die Technik. Aber dann im zweiten und dritten Step habe ich mir das dann genauer angesehen und es ist schon so, dass, ich habe es vorher kurz erwähnt, eine Ofenanlage wird eigentlich hauptsächlich aufgebaut und angeschafft, auch aufgrund des Designs. Mhm. Also man kann diese Technik, auf die wir den ganz starken Fokus über die ersten 20 Jahre unserer Firmengeschichte gelegt haben, nicht trennen vom Design. Ja. Und ich bin dann hingefahren, das weiß ich noch, wie wenn es gestern war, und bin durch das Werk gegangen und dann war ich mal erstaunt, welches Potenzial da auch in diesem Werk hier in Mügeln, also das ist ja zwischen Leipzig und Dresden, also wir fahren rund 6 Stunden rauf, war. Und ich habe dann auch gesagt, noch vor der Übernahme, ich möchte mit jedem Mitarbeiter sprechen. Okay. Ich möchte wissen, wie die ticken. Ich möchte wissen, ob die bereit sind, da eine neue Reise anzutreten, weil dass ich was verändern musste, das war bekannt und
programmiert.
Programmiert. Und habe dann wirklich gesehen, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter über 10, 20, 30 Jahre dieses Handwerk ausüben. Und noch bevor ich hochgefahren bin, haben wir uns Produkte schicken lassen. Und da war ich begeistert von dieser Qualität und dass das bei uns überhaupt nicht bekannt war. Ja. Also das muss ich auch sagen. Also nochmal mehr, als ich dann dort vor Ort war, muss ich auch zugeben. Und ja, dann ist natürlich eine lange Überlegung gewesen. Es war unser erster externer Firmenzukauf auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und damals so einen M&E-Prozess zu begleiten oder durchzuführen und auch in einem anderen Land, doch auch etwas weiter weg von uns und natürlich auch in einer ganz anderen Kultur. Ich muss aber sagen, ich bin von Anbeginn weg sehr, sehr gut empfangen worden, sehr gut aufgenommen worden. Ich war auch noch ein bisschen jünger, sagen wir es mal so, und wurde aber von Anbeginn weg sehr gut akzeptiert und freue mich, dass wir jetzt in dieser Zeit 5-6 Jahre wirklich 4 komplett neue Kacheldesignlinien bereits rausbringen durften. Und wenn man jetzt sieht, dass er eben sehr, sehr schöne Anlagen in die Schweiz, nach Schweden, nach Stockholm geliefert werden, dann ist das schon etwas, was mich sehr stolz macht und was mich sehr freut.
Ja. Aber das war tatsächlich eher, also ihr hattet sowas nicht geplant, das ist im Prinzip euch zugetragen worden und dann habt ihr euch da tatsächlich für entschieden.
Ja, genau. Also das war jetzt nicht in der strategischen Masterplan, ein Kachelwerk in Deutschland zu übernehmen. Hat sich so ergeben und macht aber viel Spaß.
Gibt es in der Kultur zwischen Österreich und Deutsch, Sachen, die du vorher nicht gedacht hättest, oder?
Ja, da gibt es etwas, das nennt sich deutsches Arbeitsgericht.
Okay. Aua.
Also mittlerweile kann ich mit einem lachenden Auge zurückschauen, aber die erste Zeit war doch extrem intensiv für mich, weil ich gewisse Altlasten mitgekauft habe, wo ich mir denke, das wird es in Österreich nicht geben. Also es ist ganz klar, wenn eine Firma floriert und wenn eine Firma wächst, dann braucht man Mitarbeiter und dann stellt man Mitarbeiter an. Und wenn man jetzt sieht, dass es sich einfach unter den Strich nicht ausgeht, dann muss man sich auch vom Mitarbeiter trennen. Und Das ist aus meiner Sicht eine ganz normale und gesunde Sache. Und das war so in der Form nicht möglich. Mhm. Und das Spannende war auch, dass das schon bereits vom Vorgänger ausgesprochene Kündigungen dann wieder sich reingeklagt haben in das Unternehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass so etwas möglich ist. Und da musste ich natürlich schon auch von den arbeitsrechtlichen Bedingungen oder auch von generell von der Betriebswirtschaft in Deutschland doch das eine oder andere lernen.
Mhm.
Es gibt aber auch natürlich ganz, ganz, ganz positive Beispiele. Also es ist jetzt nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt sehr viel Grau dazwischen. Und grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch sehr viel Positives lernen konnten und mitnehmen konnten. Und ja, aber ich habe so die eine oder andere Erfahrung gemacht, ja.
Ja, ich sag mal, bei den Techniken habe ich ja, dein Vater hat uns ja ein bisschen so durchgeführt und dann kam im Prinzip das Thema auf, bei uns ist es ja die Einzelfeuerstätte, die wir offiziell nur noch bauen dürfen eigentlich. Und bei euch ist das ganz normal, dass ein Ofen dafür gebaut wird, das ganze Haus zu heizen. Bei uns wissen wir, dass es funktioniert, aber offiziell dürfen wir es nicht. Auch da Unterschiede jetzt, ich sag mal auch im Vertrieb bei euch, oder ist das?
Also wir als Firma Hafendeck oder in der Grund-DNA sind wir ja immer auf Kachel- und Zentralheizung spezialisiert worden. Wir wollten von Anbeginn die Verantwortung übernehmen. Wir finden, dass es nur so Sinn macht, weil eben sehr viel Energie im Holz steckt und wenn man die nicht ordentlich nutzt, dann kommt es gleich zu Überhitzung im Raum und so weiter. Und darum, ja, waren wir immer darauf fokussiert und spezialisiert, eben eine Lösung aus einer Hand anzubieten, das gesamte Heizsystem eben von Hafendeck. Dann gab es diese BIMSCH-Novellen in Deutschland und auf einmal ist uns der gesamte deutsche Markt weggebrochen oder drohte wegzubrechen. Und darum haben wir in einer groß angelegten Studie, das war jetzt 2014 roundabout, ganz, ganz, ganz intensiv danach geforscht, ob man denn eine klassische Wohnraumfeuerstelle mit einem Naturzug so weit trimmen kann, dass man von den Emissionswerten so weit runterkommt, dass wir in Deutschland auch die Kesselnorm erfüllen.
Ja.
Und das war Grundvoraussetzung, dass wir das eben auch weiter betreiben durften oder weiter verkaufen durften. Und so ist eben die patentierte LE-Technologie, Low-Emission-Technologie entstanden, die wir jetzt natürlich auf alle Feuerräume ausgerollt haben, wo wir darauf achten, dass wir eben sehr emissionsarm und mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, also über 90%, verbrennen. Okay. Und damit dürfen wir auch in Deutschland als Hauptheizung eingebaut werden.
Die sind dann nur wahrscheinlich messpflichtig.
Ja, aber ist auch kein Problem.
Ja gut, wenn es erfüllt wird, dann ist alles gut. Logisch. ich sag mal, bei uns ist es halt, glaube ich, leider immer noch der Anteil, das hat sich ein bisschen geändert mit der Gasgeschichte und Herrn Putin, aber wir haben halt viele Kunden, die sagen, ja, eigentlich will ich das ja nur zur Optik haben. Ich meine, die Problematik ist halt tatsächlich, dass die Räume damit eigentlich oftmals überhitzt werden. Wir also irgendwie massiv versuchen, die Wärme woanders hinzukriegen, wo er ja eigentlich komplett reinspielt. Aber dieses Thema, ich sag mal, die großen Feuerstellen, Einsätze, das habt ihr jetzt so gar nicht im Portfolio in dem Sinne.
Nein, also da haben wir uns ganz klar dagegen entschieden. Also diese, ich glaube schon, dass unsere Branche oder dieser Urinstinkt des Menschen, Feuer zu schauen, ganz, ganz, ganz tief in unserer DNA drinnen ist. Und das ist auch der Wunsch von den meisten Leuten oder von den meisten Kunden, die wollen mal grundsätzlich Feuer schauen. Ja. Also wenn man jetzt das nicht kennt, dass man mit dem Kachelofen heizt, dann kommen die, die sagen, ich möchte Feuer schauen und möglichst große Glasscheibe und so weiter, ohne ohne Wissen oder ohne gute Aufklärung kann man sich damit auch natürlich schnell ein falsches Gerät reinstellen, weil, wie du richtig gesagt hast, man überhitzt dann den Raum, die Scheiben werden schwarz, man kann nicht so viel Holz auflegen und dann ist es einfach ein Zierobjekt, das eben dasteht, was dann auch in weiterer Folge wenig oder kaum genutzt wird. Trotzdem hat es viel Geld gekostet und ich glaube, dass das auch für unsere Reputation eben in vielen Bereichen eben nicht das richtige Produkt ist, weil dann in weiterer Folge die Kunden unzufrieden sind oder zumindest nicht weiterempfehlen oder nicht so viel nutzen. Und wir verkommen dann auch irgendwo in eine Richtung, wo wir dann irgendwann ein Zielobjekt sind. Mhm. Und das sind wir per se mal, das widerspricht einfach unserem Gedankengut. Und grundsätzlich ist es aber schon so, dass es eine Gasheizung oder eine Alternativheizung oder was auch immer man jetzt für ein Heizsystem hat, mit einem ordentlichen Grundofenfeuerraum, mit einem ordentlichen Speicherfeuerraum sehr wohl sehr, sehr gut kombinierbar ist. Mhm. Also da hat man dann alle Effekte, alle Vorteile auf einmal sozusagen. Ja, also man kann jetzt, wenn man möchte, kann man nur Feuer schauen, man überhitzt sich aber den Raum nicht. Man hat auch die Möglichkeit, dass man das aktiv zum Heizen nutzt, wenn jetzt die Gaspreise wieder in die Höhe oder die Strompreise, das ist ja auch ein Wahnsinn, wie teuer der Strom in Deutschland ist. Also das muss ich auch schmerzhaft erleben. Wir haben viel Wasserkraft, generell in Österreich. Bei uns ist es natürlich ein bisschen ein anderes Game, aber so hohe Gaspreise, das ist wirklich ein Wahnsinn. Strompreise. Da jetzt sich auch nicht ganz den, oder auch wenn man jetzt Fernwärmeanschluss hat, man liefert sich komplett einem externen, wem auch immer aus. Ja. Es muss ja nicht nur der Putin, sondern man hat ja auch noch andere Mitspieler am Markt, die wiederum, wenn man jetzt sich nicht helfen kann, vollkommen ausgeliefert ist. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von einem Stromausfall. Da rede ich jetzt einfach nur von einem normalen, ich erhöhe jetzt meine Strompreise, Situation. Ja. Und darum glaube ich schon, dass man sich da sehr, dass man sich da einfach auf eine andere Basis heben kann, wenn man sich für eine Wohnraumfeuerstelle entscheidet, mit der man auch aktiv heizen kann. Ja.
Ihr habt ja hier auch einen eigenen Ofenbau im Haus. Kommt ihr denn da um die großen Feuerräume drum oder müsst ihr die auch ab und zu bauen?
Es ist schon so, dass man sehr auch mitunter ein bisschen speziellere Anfragen hat. Also wenn ich jetzt an eine Anlage in einem Schloss denke oder an eine Anlage in großen Hotelfoyers und dergleichen, dann muss man schon das eine oder andere Mal auch was bauen, wo wir jetzt nicht von unserer DNA zu 100% kommen. Aber sonst muss ich sagen, bauen wir ausschließlich, wo es irgendwie möglich ist. Ja. Also mehr als 95%, also nicht jetzt zu 80 oder 70, aber mehr als 95% richtige Grundofenfeuerungen, das schon.
Ist das generell in Österreich vorherrschend oder seid ihr da wieder eine spezielle Marke?
Es wird schon so sein, dass jetzt zu uns hauptsächlich Anfragen kommen, die heizen wollen, weil wir einfach zu 100% in unserer DNA das geimpft haben. Ja. Also und auch das dementsprechend bewerben und dementsprechend Aufklärungsarbeit und Vorträge und. Aber overall wird in Österreich viel mehr geheizt mit Kachelöfen als in Deutschland. Also würde ich jetzt schon so meinen, ja.
Mit Sicherheit. Also wir versuchen das zwar mehr zu etablieren, aber es ist halt, ja, ich sag mal, zumindest bei uns in Norddeutschland ist es halt wirklich so, dass es ist ein Zusatz. Der Grundofen den Leuten oftmals einfach auch ein bisschen träge. Und das ist halt auch, ich sag mal, wenn hier noch Schnee liegt, haben wir ja da schon wieder, keine Ahnung, Grieselregen. Da habt ihr doch ein bisschen kälter meistens als wir. Wobei jetzt ist es fast genauso warm wie bei uns oder eigentlich noch heißer, glaube ich. Das muss ich auch sagen, ich bin echt fasziniert davon, dass ihr hier keine Klimaanlage habt, aber durch diese Kühlung die Räume wirklich angenehm temperiert sind. Wir haben heute Vormittag den Fehler gemacht und haben die Fenster aufgemacht, weil wir ein bisschen durchlüften wollten. Und auf einmal wurde es richtig warm im Raum. Also das ist schon eine tolle Technologie, kann ich nicht anders sagen. Aber Erlebnishotel, also man es ist faszinierend, das selber zu spüren. Mhm. Und ich sag mal, ich habe da schon ein bisschen was gesehen in meinen Jahren. Und trotzdem, ja, war es wirklich faszinierend, sowas am eigenen Leibe zu spüren, zu anzufühlen. Ihr habt ja auch so zwei Schaudinger, wo dann die Leitungen offen sind. Mhm. Da musste man natürlich auch mal anfassen.
Dafür ist es ja da.
Ist ja Handwerk, ne? Also, ich bin echt fasziniert. Ich habe, als ich meiner Frau erzählt habe, dass wir hierher fahren, sagte, wie Hafner Hotel, ja, ich sage, ist halt auch das Erste. Also, aber ja, klar, mit der Wohlfühlgeschichte dahinter wird es natürlich auch schlüssig. Mhm. Ihr habt natürlich auch viel Geld investiert. Mhm. Rentiert sich das als Hotel?
Also wenn sich's nicht als Hotel rentieren würde, dann wäre es auch einfach nur zum Spaß sozusagen, wäre es jetzt auch nicht möglich oder tragbar oder ja. Es muss natürlich schon, es ist hier ganz normal offen, es ist nicht nur vom Hafendeck genutzt, mhm. Man kann hier Seminare abhalten, man kann hier die Rooftop-Bar benutzen, man kann hier ein Zimmer einbuchen und da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr dankbar, dass das von am Beginn weg so gut angenommen wird. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt erst im zweiten Jahr und wir haben über weite Strecken 100% Auslastung. Also krass. Es ist wirklich, das war das Schwierigste für mich abzuschätzen, wo kommen die Leute her. Mhm. Und wenn man sich dann die Länderliste anschaut, bis China, bis Amerika, also okay. Auch jetzt, wir sind jetzt nicht in Wien, sondern wir sind in Wieselburg, ja, ja. Also doch am Land. Aber wir liegen auf der West-Ost-Autobahn oder auf der Hauptautobahn in Österreich, genau zwischen Linz und Wien. Und da hat man natürlich sehr, sehr viel Business-Reisende, mhm. die hier dann da sind. Und in diesem Jahr freut es mich aber ganz besonders, dass auch die Wochenenden so gut gebucht okay. sind. Weil diesen Business-Case, den habe ich irgendwo gesehen. Mhm. Oder dass man halt als Seminarhotel oder als Business-Reisender hier ein Zimmer sich nimmt, dann ja, aber dass wir auch am Wochenende so gut gebucht sind durch Radfahrer, durch und. Okay. Also es freut mich sehr, weil es natürlich schon auch ein Risiko ist und war. Und wir haben hier natürlich eine Gastronomie, der Roman Bolschetz, der das betreibt als Geschäftsführer, der lebt das, der liebt das. Und
kannst du empfehlen.
Und das ist natürlich schon ein ganz klassischer Hotel-Business-Case hier. Ja. Und unsere Produkte sind natürlich eingebaut. Aber auf deine vorherige Aussage möchte ich noch zurückkommen. Du sagtest, bei euch gibt es mehr so Nieselregen und nicht so viel Schnee und so weiter. Am meisten Geld spart man sich durch den Kachelofen in der Übergangszeit. Weil wenn es richtig kalt ist und wenn es richtig warm ist, ja. Dann brauche ich oder haben viele die Hauptheizung. Okay. Aber gerade in der Übergangszeit, da wird es in Österreich richtig viel genutzt.
Aber habe ich nicht die, ja gut, ich sage mit eurem, das ist euer System, das ist halt wirklich eine eigene Geschichte. Wenn ich halt den Grundofen nehme, dann dauert es ja doch relativ lange in der Übergangszeit, bis es dann irgendwann mal wirklich warm ist. Also ich habe bei mir in der Ausstellung, habe ich natürlich auch einen Grundofen stehen, das ist unser Nest. Ja, als bekloppter Ofenbauer mache ich das dann schwerer Bauart und wenn ich den nach dem Sommer das erste Mal anheize, wird er eigentlich gar nicht warm. Wenn ich ihn danach anmache, bleibt er halt auch wirklich 14, 16 Stunden warm. Mhm. Und die Leute finden es toll, die fassen das auch an, die setzen sich da rein, aber denen ist das oftmals dann zu langsam für die Übergangszeit, ne?
Ja, also wenn man jetzt, zum einen hat man ja dann noch ganz viele andere positive gesundheitliche Aspekte, wie die Strahlungswärme, die eben dann entspannungslösend wirkt. Also wenn man sich einmal an eine warme Keramik angelegt hat, dann will man da ja nicht mehr weg. Aber das Besondere ist ja, wenn ich den jetzt wirklich nutze, um aktiv zu heizen, dann kühlt er ja nie aus. Dann habe ich ja immer den Vorteil, dass er ja immer noch ein bisschen restwarm ist und dementsprechend dauert es auch nicht so lange, bis dass er wieder auf Schwung ist. Und es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich sogenannte Kombianlagen reinstellt. Also wo ich jetzt einen Teil schnelle Wärme habe und einen Teil dann in den Speicher geht. Und das ist wiederum das, was ich eingangs erwähnt habe. Es gibt nicht das eine Produkt. Wir sind alle so verschieden. Ja, ja. Und da gibt's nicht die Gasheizung, die muss für alle passen. Ja. Ja. Und natürlich muss man, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte, dass jetzt schnell auf Schuss kommt, kann ich jetzt natürlich nicht eine 4-Tonnen-Anlage hinstellen, die 3 Stunden dauert, bis das mal überhaupt irgendwas sich bewegt. Das ist natürlich nicht das Richtige. Ja. Und darum wird es auch immer individuell geplant werden.
Ja, tatsächlich ist bei uns also wirklich die Kombianlage auch das, was dann eher überwiegt. Wobei ich habe selber bei mir zu Hause, ich heiz mein Haus halt auch mit einem Kachelofen, mit einem Stubenkessel letzten Endes, hatte dann aber tatsächlich die Problematik, 70% kriege ich in die Heizungsanlage, 30% im Wohnraum. Erst habe ich noch eine Doppelverglasung eingebaut und dann haben wir einen Durchbruch zur Küche gemacht. Seitdem der drin ist, passt die Wärmeabgabe auch dafür. Vorher war es quasi im Wohnzimmer eigentlich noch zu warm. Und mit eurem Wärmetauscher, wenn die Angaben alle stimmen, kriege ich das ja bis auf 90% in die Heizungsanlage rein. Also insofern, ich muss das alles noch ausprobieren, aber wenn ihr dazu sagt, dann glaube ich das erstmal. Aber das wäre ja im Prinzip genau das, was ich in jedem Niedrigstenergiehaus eigentlich brauche. Und wenn ich das dann auch noch ein bisschen regeln kann, ja, ärgert mich, dass ich das 25 Jahre nicht gesehen habe.
Ja, also es ist aber richtig, bis zu 93% Energie können wir sogar ins Wasser geben, aber es ist natürlich schon so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, im Sommer den Ofen zu beheizen. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also wenn es jetzt draußen 35 Grad hat, dann
war ich auch nicht anheizen.
Also wir heizen doch das eine oder andere mal an, damit wir es wieder mal sehen. Aber
ja, ihr habt ja heute auch eure Vorführung gehabt.
Ne? Ja, genau. Da kennen wir dann nichts. Ja. Da hört's mal ein, aber in der Regel macht man das natürlich nicht.
Ja. Ja, ja. Also das ist so. Wirklich sinnvoll ist es nicht, nee. Gibt's irgendwelche Highlights aus dem Ofenbau, die dir so einfallen, wo ihr irgendwas Besonderes gebaut habt oder für jemanden Besonderen?
Also Highlights, so individuelle Highlights, also spontan, wenn ich jetzt ans Hotel denke, ist es natürlich schon so, dass man die Anlage, die man in dem Gastraum sieht, wo man gar nicht so richtig wahrnimmt, dass das ein Kachelofen ist, die dann 400 Quadratmeter mit warmem Wasser versorgt und auch die gesamte Küche braucht Wasser und so weiter. Also das sind natürlich schon Anlagen, wo man einen riesen Vorteil hat, wenn man mit dem Wärmetauscher dazu schaltet, dass man eben auch in Hotel oder in öffentlichen Gebäuden die Energie auch wegbekommt, wie du vorher auch gesagt hast. Aber so als richtiges Highlight haben wir jetzt neu oder ganz neu präsentiert einen Feuerraum oder einen Ofeneinsatz oder ein Speicherofenkonzept, wie wir es nennen, Spock-Speicherofenkonzept, das auch für kleinere Wohnräume und auch für kleineres Budget möglich ist. Weil beim individuellen Ofenbau, also wer schon mal einen Ofen gebaut hat, weiß, das ist für zwei Mann mindestens eine Woche Arbeit, wenn nicht sogar noch länger. Wenn man jetzt von dualen Anlagen redet mit Pellet, Stückholz oder Stückholz, Wasser und so weiter, dann ist man auch gut mal drei Wochen beschäftigt. Dann ist das natürlich schon auch vom finanziellen Aufwand her eine größere Investition. Und zusätzlich braucht man von einer Grundfläche, ich sag mal, bei ein Quadratmeter, eineinhalb Quadratmeter fängt es an. Und da haben wir jetzt ein Produkt entwickelt, das eben genau dafür geschaffen ist, dass man auch auf 0,36 Quadratmeter, also 60 mal 60 in der Standardvariante auskommt und trotzdem aber 615 Kilogramm Speichermasse auf diesem kleinen Fleckerl unterbringt, wo man dann auch wiederum ein ordentliches Feuer machen kann. Das ordentliche Feuer ist notwendig, um eine saubere Verbrennung zu haben und auch um einen guten Heizkomfort zu haben. Und es gibt ja diese Richtlinie, die vom österreichischen Kachelofenverband erarbeitet wurde, dass man pro Kilo Holz, das man auflegt, roundabout 100 Kilogramm Speichermasse haben sollte. Es ist dann zwar ein bisschen relativiert worden, dass es auch mit etwas weniger funktioniert, aber grundlegend war immer 100 Kilogramm als Faustregel zum Berechnen. Und wenn man jetzt sich überlegt, 4 Kilo Holz ist nicht viel, braucht man schon 400 Kilo.
Ja.
Und das Spannende ist, wir haben da sehr intensive Versuche gemacht bei dieser neuen Produktentwicklung. Wir hatten einen 400 Kilo Variante. Und haben 6 Kilo aufgelegt. Und man hat tatsächlich gesehen, dem fehlt noch Speichermasse. Und mit den 615 Kilo, trotzdem, dass wir auf so kleinem Raum sind und wir haben einen speziellen Rauchgastauscher entwickelt, damit wir auf relativ kurzen Weg das Rauchgas auch abkühlen können, weil wenn wir jetzt das bis 8 Kilogramm zugelassen, wenn man da 8 Kilogramm Holz reinlegt, da tut sich schon was.
Ja, schon ein paar kW.
Ja, da tut sich was. Dann kriegen wir die gesamte Energie in den Speicher rein und haben so die Möglichkeit, je nach Energiebedarf eben nur alle 12 oder sogar noch mit einem kürzeren Heizintervall den Raum zu beheizen und eben aber auch nicht zu überheizen, dass man so, wie man es auch vielfach kennt von Kaminöfen, wo dann eben schnell zu viel Wärme auch im Raum ist. Also es ist ja mitunter jetzt in heutiger Zeit oft das Problem, dass einfach zu viel Energie im Raum ist.
Ja.
So, mache ich Fenster auf, hört sich beim Fenster raus. Muss ich wieder nachlegen. Also das ist jetzt nicht was, wo ich sage, das ist ein Komfort, den ich mir wünschen würde. Ja. Und dafür haben wir eben diesen Spock entwickelt und eben jetzt ganz neu gelauncht.
Ja. Also ich habe ihn vorhin oben noch anfassen dürfen. Er war noch warm. Also ja, im Prinzip Kleinspeicherofen, um den Leuten Feuer zu bieten und ja, trotzdem Speicher bei Masse zu haben.
Ja, und das was hier auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass er eben sehr, sehr schnell aufgebaut ist. Mhm. Sehr, sehr schnell auch wieder abgebaut, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt doch das Geld oder ich möchte mir jetzt doch eine individuelle Ofenanlage besorgen, dann kann man den entweder weiterverkaufen oder in den Keller stellen. Also das heißt, er ist auch wieder demontierbar, hält mindestens eine Generation, also ist auch eine gute Wertanlage. Und das ganz Besondere, natürlich haben wir auch an den individuellen Ofenbau gedacht, man kann auch eine keramische Hülle drüber machen, man kann den auch individuell, also man kann nur die Technik nehmen und die Ofenhülle individuell gestalten. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Hirnschmalz reingeflossen, wie man in Österreich so schön sagt. Und unsere Techniker haben sich da wirklich intensiv bemüht, ein wirklich zeitgemäßes Produkt auf den Markt zu bringen. Ja.
Also ihr seid schon sehr experimentierfreudig, wenn man das so sagen darf.
Das ja, also ich glaube, wenn man keine neuen Dinge probiert, dann wird man immer das machen, was man schon kann. Und wir haben schon den Antrieb, die Welt ein Stückchen besser zu verlassen, als wir sie, als wir geboren wurden. Also wir haben da schon einen Antrieb, sind da sehr intrinsisch motiviert, auch sehr viele meiner Mitarbeiter. Also es macht echt Spaß, ja.
Also ja, mir ist vorhin von anderer Seite zugetragen worden, dass du eher der Zahlenmensch bist. Aber wenn ich dich jetzt hier so höre, ist das trotzdem ja Herzgefühl im Ofenbau, oder?
Also wie soll ich sagen?
Das war nicht bös gemeint, das war positiv besetzt. Aber ich habe gesagt so, naja. Aber jetzt im Gespräch fühlt sich das an, als würdest du das komplett leben.
Also ich merke mir schon Zahlen leichter als Wörter, muss ich schon sagen. Also mir macht Technik aber allgemein sehr, sehr viel Spaß. Ja. Also ich bin sehr, ich lasse mich von Technik einfach auch gerne begeistern. Und wenn man das sieht, wenn ein Ofen gebaut wird und wenn man dann zum ersten Mal dabei ist, wie so der Ofen zum ersten Mal eingeheizt wird und das Funkeln von den Leuten sieht und dieses Erfolgserlebnis, das kann man auf keiner Management-Schule, auf keiner, wo auch immer, das ist was so faszinierend ist. Und das ist nicht nur beim ersten Mal, das ist bei jedem Mal Ofen an, Feuern wieder. Also das kann man mir nicht erzählen, dass einen das kalt lässt. Also egal, wie zahlengetrieben man jetzt ist.
Ja, das stimmt. Nein, das ist das Schönste, wenn die Leute da Funkeln in den Augen haben. Ich sag mal, im Prinzip ist ja der Ofen auch immer irgendwas Besonderes. Also selbst wenn es ein einfacher Kaminofen ist, da ist ein Feuer drin, die Leute freuen sich. Und ich weiß nicht, ob es das bei einem anderen Gewerk freut sich jemand, wenn seine Mauer gerade fertig gemauert wurde.
Ja, oder wenn irgendwelche Leitungen in der Wand liegen. Oder
ist auch wichtig, aber ich glaube, diese Faszination, die der Ofenbau da ausübt, das gibt es in wenigen anderen Berufen.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ich liebe moderne Architektur. Ich liebe auch, wenn das jetzt clean ist, wenn das fast schon steril, aber dieses Feuer und dieses Holz und diese Bewegung, das ist so notwendig, damit man sich da auch dann wirklich wohlfühlt drinnen. Ja. Also wenn man das erlebt hat und wenn man das kennt, dann will das, glaube ich, niemand missen. Und wenn man da jetzt als Ofenbauer das erschaffen darf, wo man weiß, das ist das erste Möbelstück, das reinkommt und auch das letzte, das wieder abgebaut wird, da hat er schon die dritte Küche neu, dann ist das auch was, wo ich sage, das tut für unseren Umweltgedanken auch richtig, richtig gut und die Unabhängigkeit, die dann auch noch mitschwingt, also was gibt Schöneres?
Ja. Ihr engagiert euch jetzt auch in Deutschland im Gesamtverband Ofenbau. Was ich natürlich als Mitglied da ganz toll finde. Aber was hat die Entscheidung für euch gefällt, da mitzumachen?
Ganz ehrlich, der andere Dix.
Ich hab's mir fast gedacht.
Ja, also wir leben und wir sind durch und durch natürlich österreichischer Kachelofenverband, wobei ich nicht der Meinung bin, dass sich diese Vereine irgendwie Mitbewerber sind oder immer, also sondern es hat alles seine Berechtigung, nur ist halt schon, wenn ich irgendwo Mitglied bin, wenn ich mich irgendwo engagiere, dann muss ich auch eine gewisse Zeit dafür aufbringen können. Und leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden, so wie bei den meisten anderen. Und jetzt nur Mitglied sein oder auch dann nur mitunter meckern und nichts positiv beibringen oder beitragen können, das hat schon dazu geführt, dass wir eben erst seit sehr kurzer Zeit dabei sind. Und federführend war natürlich der andere Dix, der gemeint hat, der engagiert sich da, er übernimmt diesen Part und ich hoffe, das macht er auch sehr gut.
Definitiv. Wer ihn kennt, weiß, dass er engagiert ist. Das lässt sich gar nicht verhindern. Als Hersteller interessieren euch Internetbewertungen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir das Hotel gehabt haben, hatte ich das überhaupt nicht am Radar.
Okay.
Also das war null Sensibilisierung dafür. Beim Hotel oder in der Gastrobranche, da ist es ja fast so wie, also man ist immer ein Präsentierteller und man lebt davon, wenn einer, auch wenn man jetzt nichts dafür kann, eine negative Bewertung abgibt, dann kriegt man die ja nicht weg. Oder kaum weg. Ja. Und das tut manchmal richtig weh, vor allem, weil es auch oft nicht gerechtfertigt ist oder weil man eh schon vor Ort versucht hat, das Bestmögliche zu machen. Aber man muss sich da mal vorstellen, wir haben hier mehrere tausend Besucher in der Woche. Das kann man nicht jedem recht machen.
Ja.
Also das muss man sich schon mal, wenn man da jetzt sagt, da ist eine Negativbewertung, dann ist das ein Promille, ja?
Ja.
Und sehr viele Positivbewertungen werden gar nicht mal gescreent.
Ja.
Also die ist einfach da, ja. Und
Wer positiv belastet ist, der sagt das eigentlich nicht, aber wenn sich jemand aufregt, der meckert dann auch, ne?
Also na, oder auch man liest sich die gar nicht durch.
Ja.
Weil man schaut jetzt nur, was sind die Negativbewertungen. Mhm. Und auch wenn die jetzt schon 2 Jahre zurückliegt, weil irgendwann mal, weiß ich nicht, die Suppe kalt war oder was auch immer, dann tut das wirklich weh und kann man ja kaum positiv beeinflussen, sagen wir es mal so. Ja. Und darum habe ich das mit diesen Bewertungen eigentlich erst so richtig wahrgenommen mit dem Hotel. Ja.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich recherchiere ja vorhin immer so ein bisschen vom Podcast und habe dann natürlich bei euch auch drauf geguckt. Und tatsächlich habe ich mir erstmal die Negative durchgelesen. Ist aber, ich meine, eigentlich so viele sind es ja gar nicht. Also ihr seid immer noch irgendwie bei 4-4. Ich persönlich finde es halt eigentlich auch, ich hatte den Julian Stern, mit dem habe ich vor einiger Zeit einen Podcast gemacht und da hatte er 5,0. Jetzt hat er sich gerade beschwert, kurz nach dem Podcast hat ihn dann jemand das erste Mal schlecht bewertet. Also er hat jetzt seine 4,0, jetzt hat er 4,9. Aber es ist halt eine Realität, das muss man ja auch sehen. Wenn da nur 5,0 steht, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist schon fast gefaked.
Das kommt ja auch dazu, das ist ja wirklich sehr, sehr viel gefaked.
Ja.
Und Negativbewertungen kommen halt auch leider vielfach von Mitbewerbern oder von Leuten, die das jetzt nicht ehrlich meinen.
Ja.
Und darum bin ich allgemein bei den Bewertungen schon auch vorsichtig geworden. Natürlich, wenn man jetzt in den Urlaub fährt oder wenn man jetzt in ein Hotel oder so, dann schaut man sich das an, weil es doch irgendwo authentischer ist, als wenn man sich jetzt die perfekt aufbereitete Website durchsieht.
Ja.
Aber ich mache es halt dann jetzt mittlerweile schon oft so, man ruft dann einfach mal an und spricht mit den Leuten und dann kriegt man einfach ein Gefühl und das ist einfach das Beste, was man machen kann,
ja.
Weil diese schnelllebige Internetwelt, wo jeder, der es auch vielleicht gar nicht so meint, da etwas hinterlässt, wo dann über viele, viele Jahre drinnen ist, das ist halt was, das kann man, ja, trägt dazu bei, dass man sich als Konsument ein Bild machen kann, das ist so,
ja.
Aber man tut gut daran, auch die Leute oder die Produkte selbst zu testen oder sich da vor Ort ein Gefühl zu machen. Ja. Und natürlich freuen wir uns nicht nur für ein Hotel, sondern allgemein natürlich über positive Bewertungen, weil dieses Negative, das spricht man ja viel leichter um als das Positive und ja,
das ist
man freut sich immer über gute Bewertungen. Ja.
Bildet ihr aus?
Also als Hafnerdeck können wir natürlich nicht ausbilden, weil wir ja von Hafnerdeck selbst ja auch keinen Ofenbau haben.
Mhm.
Es war zwar in der Vergangenheit immer die Überlegung, dass es gut wäre, wenn, wenn man nichts aufbaut, wenn man nichts lehren kann, dann war es eben nicht möglich.
Ich glaube, die Frage brauche ich gar nicht stellen, ob du eine Ofenart bevorzugst. Das hast du ja, glaube ich, ganz deutlich gesagt mit dem Speicherofen. Wenn ich das richtig gehört habe, hast du hier auch im Hotel eine Wohnung?
Nein, das ist mein Bruder.
Das ist dein Bruder. Ah, okay. Dann habe ich es durcheinander gebracht. Also das ist dann der Lindenberg quasi der Familie, oder?
Also ich habe 4 Kinder.
Okay, ja, das
wäre. Und wär mit einem kleinen Hotelzimmer vielleicht nicht ganz so gut.
Wäre ein bisschen eng. Was hast du für einen Ofen zu Hause?
Einen Dualofen mit Pellets und Stückholz beheizt, natürlich mit einem Luftwasser-Wärmetauscher nachgeschalten und damit beheizen wir natürlich unsere Räume. Ja.
Ist dann wirklich die komplette Heizung, hast also keine andere mehr drin. Nein. Ich mache eine Playlist für Spotify. Gibt es ein Lied, was du mit dem Ofenbau verbindest oder mit dem Feuer?
Tatsächlich bin ich jetzt gar nicht ganz so ein großer Musikhörer.
Okay.
Und ich verbinde auch wirklich kein Lied mit dem Ofenbau, aber dadurch, dass jetzt letztes Wochenende Coldplay in Wien war und okay, die von unten bis oben gespielt wurden, also da gibt's schon das eine oder andere Lied, was mir ganz gut gefällt, ja.
Na gut, dann nehmen wir das mit rein. Wie siehst du die Ofenzukunft? Also ich sag mal, in Deutschland, ich habe jetzt das Gefühl mittlerweile, hier in Österreich ist das alles ein bisschen einfacher, was den Ofenbau betrifft. Bei uns wird ja immer viel diskutiert mit der Bundesemissionsschutzverordnung. Wir relativ sicher werden wir auch irgendwie neue Auflagen kriegen. Ich unterrichte ja selber im Meisterkurs und merke da halt bei den angehenden Meistern schon auch gewisse Ängste, wie es dann weitergeht oder auch mit der Angst tatsächlich irgendwann mal so halbwegs verboten zu werden. Wie würdest du das einschätzen für die Zukunft?
Ja gut, also es ist wahrscheinlich in Deutschland ein Stück weit anders als in Österreich, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nur schon so, dass dieses Feuer ja ein Grundbedürfnis der Menschen ist.
Ja.
Und solange ich ein Bedürfnis habe und ein Kunde das möchte, dann wird er es auch nachfragen. Und da sind wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel weiter als ganz, ganz, ganz viele andere Branchen. Es ist nur schon so, dass halt auch sehr viele schwarze Schafe am Markt sind, wo eben die Verbrennung nicht sauber ist. Und wenn man jetzt nicht sauber verbrennt, dann würde mich das auch stören, wenn der Nachbar ein schlechtes Gerät hat und dann vielleicht auch das nicht noch unsachgemäß bedient und da nasses Holz oder Plastik oder was auch immer verheizt. Und ich werde dadurch belästigt in meinem Garten, dann kann ich das nachvollziehen.
Ja.
Aber wenn man jetzt eine saubere Verbrennung und wenn man das richtig betreibt, dann sieht man ja nicht mal einen Rauch am Schornstein. Da muss ich halt sagen, da muss man halt auch ein bisschen vernünftig sein. Weil ich kann jetzt nur nicht, weil ich jetzt einen Nachbar habe, der permanent das Auto falsch bedient und mir eine Rauchwolke reinlässt, kann ich auch nicht den Autos verbieten oder Schiffreisen oder das kann man ja auf alles umlegen. Ja. Natürlich ist es am Ende des Tages schon so, dass die Vernunft der Menschen greifen muss, weil wenn es verboten ist, ist es verboten. Ja. Also das ist einfach so, ja. Also da kann man dann auch nichts mehr machen, ja. Nur in unserer Branche oder in unserer kleinen Insel, sage ich jetzt immer, die ja sehr, sehr überschaubar ist, auch von der allgemeinen Anzahl, da sage ich, wenn man das Feedback von den Endkunden kriegt, da ist genug für uns alle da. Also,
okay. Also positiver Blick in die Zukunft, in die Ofenzukunft.
Also ich glaube schon. Also ich kann jetzt natürlich nicht für Deutschland sprechen oder was in Deutschland weiter los ist, aber jetzt in den anderen Märkten, wo wir unterwegs sind, also da haben wir jährlich immer schöne Steigerungen und man sieht auch, dass da überhaupt in sehr vielen Ländern nicht mal eine Diskussion gibt, dass das verboten werden sollte.
Ja,
also,
ja.
Insofern wird hoffentlich Deutschland auch mal zur Vernunft kommen.
Ja. Wenn sich die Regierung wieder ändert, aber das wird so von alleine. Markus, vielen, vielen Dank für ein tolles Gespräch.
Ich sage danke.
Also ja, weiterhin viel Erfolg und dass ihr weiter experimentiert und so interessante Sachen rausbringt.
Dankeschön.
Danke. Tja, da ist man fast 30 Jahre im Ofenbau unterwegs und lernt doch immer wieder etwas Neues kennen. Manchmal lohnt sich ein Blick über die Grenze wirklich. Vielen Dank, Markus, für das tolle Gespräch, die offenen Worte und dass ich einen echten Familienbetrieb kennenlernen durfte. Hier brennt wirklich jeder für das Ofenfeuer und ich bin schon jetzt gespannt, welche Ideen von euch in Zukunft kommen. Seid ihr in Österreich? Schaut auf jeden Fall im Hafner Tech Hotel vorbei. Ein spannender und lehrreicher Aufenthalt. Im Internet findet ihr unter hafnertech.com weitere Infos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.